mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Ausruf, der von Jesus überliefert wird nach dem Markus- und Matthäus-Evangelium, der Kreuzesruf, der uns tief erschüttert und uns an unsere eigene Situation erinnert. Der Sohn Gottes, der am Kreuz hängt und sein Verlassensein beklagt, herausschreit nach Markus als das Letzte, was Jesus rief. Die Frage nach dem Verlassensein von Gott, die Frage nach dem Zulassen Gottes, all des Ungerechten, des Leidens, des Unverständlichen. Dies ist eine Frage, die nicht nur die Zweifler des Glaubens beschäftigt, sondern hier sogar den Sohn Gottes und uns selbst als Gläubige. Ja, man kann sogar sagen, dass dieser Schrei nach Gottes Eingreifen, nach Gottes Gerechtigkeit, nach Gottes Ändern und Retten noch nachdrücklicher gerufen wird von denen, die den Vater Jesu Christi kennen, die die Verkündigung Jesu verstanden haben. Schon im Alten Testament hören wir von Hiob, der zunächst noch sehr gut und sehr korrekt antwortet auf die Leiterfahrung und an seinem Gott festhalten will. Aber nachdem es immer schlimmer wird und unerträglicher und nicht aufhört, anfängt Gott anzuklagen, mit Gott zu rechten, ihn vor den Richterstuhl zerren zu wollen. Und wir denken an all die Klagepsalmen, in denen Menschen, die an den Gott Israels glauben, gegenüber Gott ihre Verzweiflung und ihren Zweifel zum Ausdruck bringen. Was genau ist denn die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt so klagen können, dass uns Gott verlassen hat? Und warum ist für uns diese Frage, warum greift Gott nicht ein, für uns als Christen noch dringender? Nun, wir wollen damit beginnen, dass wir uns die Voraussetzungen klar machen für das Anklagen Gottes, für das Rechten mit Gott, wie wir es finden bei Hiob in den Klagepsalmen. Wir wollen uns bewusst machen, was eigentlich die Basis ist dafür, dass man dies tut. Erstens, wir haben als Christen und als Israel, die an den Gott des Alten Testamentes glauben, eine Voraussetzung, die für viele unserer Zeitgenossen heute nicht mehr selbstverständlich ist und es in der Tat auch für Religionen nicht an sich ist. Nämlich die erste Voraussetzung, dass wir davon ausgehen, dass es einen Gott gibt, der existiert. Man kann Gott auch nur als eine Idee verstehen, als ein Prinzip verstehen. Der biblische Gott aber stellt sich vor als eine Person. Nun darf man das Alte Testament nicht missverstehen. Kein Jude hat je gedacht, dass Gott menschlich zu denken ist. Gott wurde nie mit einem Menschen verwechselt, wohl aber mit einer Person, die einen Willen hat, die eine Entscheidung trifft, die sich Menschen erwählt und sie anspricht. So wie Gott bei der Herausführung Israels aus Ägypten sich vorstellt als der Gott, der da sein wird. Und der Name Jahwe wird gedeutet, ich bin da, ich bin der ich bin, ich will bei euch sein, so wie er sich schon Abraham vorgestellt hat. Der biblische Glaube ist der Glaube an die Existenz eines Wesens jenseits unserer Erfahrung, eines Gottes, der Person ist, der will, entscheidet und den Kontakt zu den Menschen sucht, wie es in dem großen Gebot Israels, in dem Höre Israel bis heute gebetet wird, in 5. Mose 6, 4 folgende, Höre Israel, eben ich, Gott, bin ein Gott, der eine Gott, und den Gott sollst du lieben. Das ist das Verständnis von Glaube und Religion als Beziehung zu einer Person. Die zweite Voraussetzung ist nun für den biblischen Glauben, dass Gott nicht als eine Person von vielen gedacht wird, sondern dass er als Schöpfer, als Ursprung allen Lebens verstanden wird. Dass er nicht als einer von vielen Göttern verstanden wird, sondern als der Größte, ja eigentlich der Einzige, der wirklich zu Recht Gott genannt wird. So bekennen wir im Glaubensbekenntnis den Glauben an Gott, den Vater, den Schöpfer, den Allmächtigen. Gott existiert und Gott ist allmächtig. Zwei der Voraussetzungen. Der Glaube an Gott, den Allmächtigen, bedeutet nun nicht zwangsläufig, dass man darunter versteht, dass alles das, was geschieht, auf Gott zurückzuführen ist. Gutes und Böses, Frieden und Krieg. Sondern der Gedanke der Allmacht ist deshalb so wichtig, dass feststeht, dass Gott sich endgültig durchsetzen wird, was immer auch sonst in der Welt geschieht, was Menschen auch tun mögen und was es auch sonst noch an Schicksal oder an Mächten geben mag. Er ist der Herr, der das letzte Wort hat. Er ist Alpha und Omega, A und O. Und so wie er der Schöpfer ist, wird er der Vollender sein, als Richter wird er am Schluss alles zurechtbringen. Insofern, Gott existiert und Gott ist allmächtig, sind zwei Voraussetzungen. Nun ist dieses Allmächtigsein und Wirken Gottes in sich natürlich relativ schwer zu denken. Haben wir das so zu verstehen, wie es Amos und andere Propheten betonen können, dass alles, was geschieht, dann letztlich von Gott herkommen muss, dass er also die Ursache von allem ist, von Licht und Finsternis, von Krieg und Frieden, von Leben und Sterben. Wenn ich Gott so verstehe als Ursache von allem, dann habe ich seine Größe natürlich hervorgehoben und seine Macht. Aber wir kommen doch in Denkschwierigkeiten, wenn wir auch die Sünde und den Krieg und die Vernichtung auf Gott als Ursache zurückführen sollen. Und so ist es verständlich, dass schon das Alte Testament die Welt, wie sie nun einmal ist, mit ihren Widersprüchen, mit dem Krieg und dem Hass, mit dem, was die Menschen als Gutes bestimmt und als Schlechtes, nicht einfach sagen, so hat es Gott gewollt, sondern das Bekenntnis der Bibel zu Gott als Schöpfer bedeutet, Gott hat die Menschen zum Guten, zur Gemeinschaft, zur Gerechtigkeit geschaffen, aber die Menschen haben sich dieser Bestimmung mehrheitlich entzogen. Und insofern können wir nicht alles, was in der Welt geschieht, einfach Gott in die Schuhe schieben. Du bist ja die Ursache von allem. Sondern der Sündenfall soll erklären, wie es denn dazu kommt, dass es so viel Leid und Ungerechtigkeit in der Welt gibt. Freilich, nicht alles Leid der Welt lässt sich ja nun auf menschliche Schuld zurückführen. Naturkatastrophen lassen sich ja nicht auf menschliche Schuld zurückführen. Und so erstaunt es nicht, dass schon im Alten Testament eben neben Gott noch eine andere Ursache festgestellt wird, dass erkannt wird, Gott kann doch nicht Krieg wollen und Tod und Leid. Und so ist die Rede von dem Widersacher Gottes schon bei Hiob greifbar. Gott versucht doch nicht zum Bösen. Also muss es doch jemand anderen geben, der zu Gott kommt und um Erlaubnis bittet, dass er Hiob versuchen kann, von Gott abzufallen. Die Rede von dem Bösen als Macht, von dem Widersacher, von dem Satan, dem Teufel, hat also unter anderem die Bedeutung, dass wir erklären können, warum die Welt so widersprüchlich und leidvoll ist, ohne es auf Gott zu beziehen. Warum machen wir es uns überhaupt so schwierig, wenn wir sagen, Gott existiert und er ist allmächtig? Man könnte es ja mit den Griechen halten. Die gingen davon aus, wenn eine gute Regenzeit kommt, dann hat Zeus ein gutes Verhältnis zu seiner Frau. Und wenn es donnert und blitzt oder es Trockenzeiten gibt, dann hat er vermutlich einen Ehekrach und den lässt er an den Menschen aus. Das heißt, man könnte ja auch das Schicksal dieser Welt auf die Unberechenbarkeit eines Gottes zurückführen. Und so wie Menschen jähzornig sein können ohne Grund, könnte man sich Gott vorstellen. Nein, so kann man den biblischen Gott eben nicht denken und glauben. Denn schon im Alten Testament und wie viel eindeutiger im Neuen Testament wird Gott nicht nur als existierend beschrieben, nicht nur als allmächtig beschrieben, sondern drittens ist das entscheidende Bekenntnis, dieser lebendige und allmächtige Gott ist ein gütiger Gott. Er ist ein liebevoller Gott. Und weil er ein liebevoller und gütiger Gott ist, wird er es zum Guten hinausführen. So bei den Psalmbetern, die klagen, so auch bei Hiob, so auch bei Jesus am Kreuz, den er eben nicht im Stich lässt, sondern am Ostermorgen auferweckt aus dem Grab heraus. Gottes Existenz, seine Allmacht und seine Liebe. Diese drei Bestimmungen sind Grundlage für das biblische, noch nachdrücklicher für das christliche Gottesbild. Gottes Wesen ist eindeutig Liebe. Er ist mächtig und er lebt. Nun gibt es einige von uns, denen es zurzeit gut geht, die den Frühling erleben und den Eindruck haben, man könnte den Schöpfer direkt am Mantel erwischen, wie er jedes Frühjahr wieder das Wunder vollbringt, aus einem Winter neues Leben hervorzubringen. Es gibt einige von uns, die leben in einer wunderschönen familiären Situation, freuen sich an Enkeln und Kinder und haben den Eindruck, man kann doch Gott in seiner Wirklichkeit unmittelbar spüren und erfahren. Aber für viele von uns hier, für viele Christen außerhalb von Deutschland, die verfolgt werden, nicht nur trotz ihres Glaubens, sondern sogar wegen ihres Glaubens, ist die Spannung nicht abweisbar zwischen dem, was wir glauben, Gottes liebevolle, machtvolle Realität, und dem, was wir erfahren im eigenen Leben, in dem Leben der uns Nahestehenden, in dem Schicksal dieser Welt. Wie können wir noch an Gott glauben? Wie an den Vater Jesu Christi, wenn uns Krankheit, Zweifel und Leid befällt, wenn in unserer Umgebung Dinge passieren, die wir nicht mehr verstehen? Ich war ganz woanders vor einigen Wochen unterwegs und hatte ein ähnliches Thema. Und da kam eine Pfarrfrau in Tränen zu mir und sagte, das hat sie gerade betroffen, dass ein Pfarrer in ihrem Kreis mitten im Leben schwer an Krebs erkrankte und furchtbar leiden musste, und das nicht genug, dass er darüber seinen Glauben verlor und alle Freunde und Freundinnen, alle Kolleginnen und Kollegen tief erschüttert waren und irritiert waren, wo sie jeden Sonntag den Gott der Bibel predigten und bei dieser Leiterfahrung plötzlich und dem Verlust des Vertrauens und der Überzeugung und des Glaubens selbst in ihrem Glauben erschüttert waren. Wie also sollen wir das zusammenbringen? Unsere geglaubte Realität, des liebevollen, mächtigen, existenten Gottes und unsere Wirklichkeitserfahrung, die dem oft zu widersprechen scheint. Nun, es waren viele Juden, die nach der Erfahrung des Dritten Reichs und der Verfolgung an eben diesem Punkt fragten, wie können wir an Gott festhalten? Und sie haben überlegt, was von diesen drei Dingen, was von diesen drei Eckpfeilern könnten wir denn aufgeben, um die Spannung erträglicher zu machen? Und so geht es vielen, dass sie sagen, vielleicht sollten wir aufhören zu bekennen, dass Gott der Allmächtige ist. Denn wenn wir an Gottes Allmacht nicht festhalten, dann können wir ihn quasi entschuldigen. Denn er kann leben und er kann lieben, aber er kann es eben nicht ändern. In Hinsicht auf die Sünde des Menschen leuchtet es ein, dass auch die größte Güte Gottes, wenn ein Mensch sich ihr verschließt, eben ja nicht zur gegenseitigen Liebe kommen kann. In Hinsicht auf das Schicksal muss man dann in der Tat annehmen, dass andere Mächte eben stärker sein mögen und dass dieser Wahnsinn der Geschichte und der Erfahrung eben nicht Gott anzulasten ist, sondern dem Widersacher Gottes oder den Widersacher Gottes, wie immer wir das näher uns dann vorstellen. Und so ist das in der Tat auch in der Theologie immer wieder ein Versuch, Gott quasi zu retten und zu verteidigen. Die sogenannte Theodizee-Frage, also die Frage des Richtens mit Gott und der Verteidigung Gottes, so zu beantworten, dass wir sagen, dann lasst uns nicht mehr sagen, dass wir an Gott, den Allmächtigen, glauben. Es gibt eben andere Mächte und die haben sich dann da durchgesetzt. Gott ist nicht allmächtig. Ja, Sie finden vermutlich Kollegen von mir, die würden sogar behaupten, dass das Bekenntnis zu Gott als dem Allmächtigen gar nicht biblisch sei, sondern erst später entstanden in griechischer Umwelt. Dies aber, gerade Letzteres, kann man leicht widerlegen. Dazu bedarf es nur einer schlichten deutschen Konkordanz, wo man gleich unter A wie Allmacht nachgucken kann und stößt auf die interessantesten Belege. Von Gott dem Allmächtigen spricht nicht nur Amos, sondern vor allem die Offenbarung des Johannes. Und nun wird es spannend. Die Situation der Gemeinde der Offenbarung, das, was der Seher Johannes in der Offenbarung als Weltgeschehen vor Augen hat, ist keine harmonische Welt, ist kein behütetes Leben, sondern es ist die schlimmste Verfolgungssituation, die frühe Christen erleben. Sie werden wegen ihres Glaubens verfolgt, ausgegrenzt, ins Gefängnis geworfen und zu Tode gebracht. Warum hält gerade die verfolgte Gemeinde an dem Bekenntnis zur Allmacht Gottes fest? Nun, wenn Gott nicht allmächtig wäre, dann wäre es doch in all den apokalyptischen Leiden und Schlachten, die die Gemeinde erlebt, völlig offen, welchen Ausgang das Ganze nehmen würde. Warum ist es dieser Gemeinde so wichtig, dass Christus nicht nur das Alpha, sondern auch das Omega ist? Deshalb, weil nur wenn er das letzte Wort haben wird, wenn er die letzte Schlacht gewinnt, wenn er Sünde, Tod und Teufel überwindet und seine Gerechtigkeit endgültig obsiegt, wenn er kommt, um alle Tränen abzuwischen, dann kann man das Leiden aushalten mit dieser Perspektive. Deshalb ist es auch heute noch in der Seelsorge für mich immer wieder eindrücklich, wie Menschen, die Leid erleben, den Verlust eines geliebten Menschen, nicht auf den Gedanken kommen, ihren Glauben an Gott aufzugeben. Das ist ja das Letzte, was sie noch haben. Die auch nicht einfach aufgeben wollen, den Gedanken an Gottes Allmacht. Denn sie sagen, ich verstehe es jetzt nicht, warum ich diesen Menschen verloren habe. Mir ist es aber wichtig, dass er es versteht. Ich möchte nicht sagen, Gott hat diese Krankheit geschickt und dieses Kind von uns genommen. Aber ich möchte festhalten, dass er es gesehen hat und dass er selbst es zugelassen hat und dass er einmal unsere Tränen abwischt und uns versöhnt über dieses Schicksal. Das Bekenntnis zur Allmacht Gottes ist für den christlichen Glauben unaufgebbar. Und zwar nicht abstrakt, sondern ganz konkret. Es geht darum, ob all das, was jetzt rätselhaft ist, am Schluss im Geheimnis seiner Liebe aufgehoben und offenbart wird. Jetzt mögen wir es noch nicht verstehen. Aber wir haben den Zuspruch, dass wir ihn verstehen werden, wenn er kommt, um alles zurechtzubringen. Und so wird uns klar, warum gerade eine apokalyptisch lebende Gemeinde, eine Gemeinde in Verfolgung und Not, so sehr festhält an Christus als dem Richter, weil sie darauf warten, dass er kommt, um endgültig Recht zu sprechen, ihnen Recht zu geben in ihrem Leid und all die Opfer versöhnen wird. Also Gottes Allmacht kann nicht aufgegeben werden, denn dann ging all unsere Gewissheit verloren. Dann wäre es unklar, wer das letzte Wort hat, ob es nicht doch der Tod ist, der Wahnsinn, die Ungerechtigkeit. Denn das ist der Eindruck, den wir haben, wenn wir die Zeitung aufschlagen und wenn wir im Fernsehen die Nachrichten anschauen. Man hat den Eindruck, dass der Wahnsinn regiert und nicht ein höherer Sinn und ein gütiger Gott. Nun haben gerade im Eindruck des Zweiten Weltkriegs auch viele Theologen gesagt, dann müssen wir vielleicht davon Abstand nehmen, dass wir Gott überhaupt persönlich denken. Und so kam in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts diese für die Gemeinde so irritierende Rede auf, dass Gott gestorben sei, dass Gott tot sei. Bei einigen war das einfach nur Unglaube. Es gab aber auch manche, die versuchten, ihren Glauben auf diese Weise zu retten, das Erbe des Christentums und die Verkündigung Jesu zu retten, indem sie sagten, ich kann nicht diese Welt betrachten und die Geschichte und gleichzeitig glauben, dass es einen Gott gibt, der als Person existiert und das Geschick der Welt lenkt und zum Ende bringt. Es ist aber klar, diese Konsequenz, dass wir an Gottes Existenz schlechthin zweifeln, die mag uns in der Anfechtung kommen und bestimmen. So wie der Psalmbeter sagt, Gott, warum schläfst du? Bist du überhaupt noch da? So wie Hiob richtet mit Gott in seinem Zweifel und gleichwohl sich doch an ihn wendet, selbst noch in Anklage und Zweifel. Nein, Gottes Existenz mag man in Anfechtung in Frage stehen sehen, aber wir können als Theologen nicht um der Theologie willen sagen, Gott ist gestorben. Das wäre das Ende des Glaubens. Und ich gestehe, dass ich damals, als ich Schüler war und das kennenlernte und Student, auch mit einer Gott-ist-tot-Theologie nicht recht etwas anfangen konnte, weil dann für mich die Konsequenz wäre, das Ganze doch lieber zu lassen und lieber ein humanistisches Modell der Ethik zu entwickeln, als ständig von Gott zu reden und dazu zu sagen, eigentlich meine ich das gar nicht, was ich sage. Das wäre mir etwas zu kompliziert. Das mag aber auch daran liegen, dass ich selbst nicht religiös geboren auf die Welt kam, sondern einen eigenen Glauben als junger Mensch erst fand und auf dem Gymnasium gerungen habe um einen eigenen Glauben. Also eine Gott-ist-tot-Theologie wäre für mich persönlich nicht gewinnend. Dann nehme ich doch lieber Abstand von der Religion an sich. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, ein aufrechtes Leben zu führen, ohne religiös zu sein, mit einem leeren Himmel. Das aber muss man verschieden beurteilen. Und ich habe schon gesagt, viele Theologen haben das nicht aus Böswilligkeit gemacht, sondern weil sie die Erfahrung des Dritten Reiches, des Zweiten Weltkriegs, nicht anders einordnen konnten, als mit dem Nichtdasein Gottes. Während diese Thematik des Gott ist tot eher die liberaleren Flügel der Theologie beschäftigen, gibt es eine dritte Möglichkeit, die auch bei manchen Konservativen Gefallen findet. Wenn ich Gottes Liebe und seine Allmacht mit dieser Welt und all dem Ungemach nicht zusammenbringe, vielleicht liegt es daran, dass Gott in der Tat gar nicht nur Liebe ist, sondern dass wir Gott eben denken müssen als einen, der liebt und der hasst, der gütig ist und zornig, der erwählen kann und verwerfen. Und dann schaue ich auf diese Welt und dann suche ich eben in der Krebserkrankung eines Menschen die Schuld bei ihm oder bei seiner Familie und sage, dann hat ihn eben Gott gestraft. Und es verstummt natürlich für jeden Seelsorger und jeden Nahestehenden die Grausamkeit, die in einer solchen Erklärung liegt. Ja, man kann dann auch noch in bestimmten Medien lesen, wenn es einen Tsunami gibt oder ein Erdbeben und immer die Falschen getroffen werden, weil ja die Erdbeben in der Regel nicht in den Hauptstädten der Weltpolitik geschehen, sondern immer bei den Ärmsten der Armen die Katastrophen sind, dass man darin eben Gottes Zorn sich äußern sieht. Aber man fragt sich, wie soll man denn Gottes Gerechtigkeit zusammendenken mit einer solchen Zornesäußerung? So ist es im Neuen Testament nun festgehalten, dass ganz unaufgehbar das die Verkündigung Jesu ist bis zum Tode und am Ostermorgen durch die Engel und den Auferstandenen selbst. Dass Gott erstens lebt, dass er zweitens Macht hat und allmächtig ist und dass er drittens liebt und nichts als liebt. 1. Johannes 1, Vers 5 habe ich Ihnen angegeben. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist die Liebe. Er liebt nicht nur, sein Wesen ist Liebe. Oder Jakobus 1, Vers 17. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Das christliche Bekenntnis ist das Bekenntnis zu Gott in seiner vollkommenen Liebe. Gott ist Liebe und nichts als Liebe. Das bedeutet nirgendwo im Neuen Testament, dass Gott nicht auch richtet, zur Rechenschaft zieht, dass er kritisiert, so wie selbstverständlich auch liebende Eltern korrigieren, Grenzen ziehen und widersprechen. Das bedeutet nicht, dass Gott als Richter einstehen muss für die Opfer und die Täter begrenzen muss. All das ist kein Widerspruch zur Liebe. Es bedeutet aber, dass Gott in Jesus Christus sich offenbart hat, als ein Gott, der für uns ist und der leidenschaftlich und grenzenlos uns liebt. Unser Thema, so haben wir begonnen, steht unter dem Kreuzesruf Jesu. Es ist das Markus-Evangelium, das genau diese Spannung, diesen Widerspruch eines mächtigen, lebendigen, Israel und die Welt liebenden Gottes und der Erfahrung von Wirklichkeit so thematisiert, wie wir es jetzt zugespitzt und herausgestellt haben. Einerseits wird gesagt, dass Gott sich in Jesus Christus so offenbart hat, dass diese erwartete Königsherrschaft Gottes, das vollkommene Reich der Gerechtigkeit, die Erfahrung der Macht Gottes zum Guten, offenbar wird. Bei der Taufe Jesu öffnet sich der Himmel und Gott kommt selbst wirksam auf seinen Sohn und er wirkt. Kranke werden geheilt, Gebrochenen wird das Herz geheilt, Menschen, die Vergebung brauchen, bekommen sie geschenkt und sie werden umfassend geheilt. Ja, Tote werden auferweckt, Ausgegrenzte in die Gemeinschaft hereingenommen. Ja, würden wir nur die ersten 8 Kapitel des Markus-Evangeliums lesen, wir hätten den Eindruck, hier gibt es keine Theodizee-Frage, hier ist Gott greifbar nahe man kann ihn am Mantel greifen und wird gesund, wie es einmal heißt. Aber dann, als die Passion beginnt, mit Kapitel 8, in der Mitte schon des Evangeliums, also nicht etwa eine lange Zeit von 30 Jahren und dann eine Woche Passion, sondern bei Markus eine Hälfte der Darstellung, was alles schon angebrochen ist und gültig und erfahrbar ist. Und dann schon der Blick auf die Passion. Und hier geschieht das Seltsame. Der Menschensohn, der Messias, der verheißene Repräsentant Gottes. Er kommt nicht, um seine Feinde mit Gewalt zu vernichten. Er kommt, um seine Feinde zu gewinnen. Er kommt nicht, um alle Ungerechten und Sünder auszugrenzen und zu strafen und sie auszuschließen von der Gemeinschaft des Reiches Gottes. Er wirbt um sie, er ringt um sie, er bietet ihnen Tischgemeinschaft an und versucht sie von Gottes Liebe zu überwältigen und sie zu gewinnen für die Einsicht, dass sie andere Menschen, sich selbst und das Leben mit den Augen Gottes sehen. Ja, es gab in Israel die Erwartung, dass Gott einmal einen Messias sendet und er wird mit Waffengewalt alle Feinde vernichten, alle Ungerechtigkeit beseitigen durch Krieg. Aber Jesus in Markus 10, 45 spricht ganz anders. Er als der Menschensohn ist nicht gekommen, um mit Gewalt zu vernichten und zu unterwerfen, um sich dienen zu lassen durch Waffengewalt, sondern er ist gekommen, um sich selber hinzugeben, als Auslösung nicht für Einzelne, nicht nur für Gerechte, nicht nur für Israel, sondern für alle Menschen. Christus ist das Werben des Schöpfers um seine Schöpfung. Es ist das Werben der Liebe unter denen, die Liebe nicht mehr kennen und denken können. Er hat verkündigt und gelebt, was Gottes Existenz und Macht und Liebe bedeuten. Aber sein Leben blieb nicht ohne Widerspruch. Und so wie die Menschen ungerecht sind miteinander, waren sie es auch ihm gegenüber. Aber er ist diesen Weg der Liebe gegangen, der Wahrheit und der Überzeugung bis zur letzten Stunde. Vielleicht war es für mich bisher, meinen Glauben zu verkündigen unter den politischen, kulturellen, gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen ich privilegiert groß geworden bin. Aber wie beschämend und beeindruckend ist es für mich, wenn jemand zur Wahrheit steht, auch wenn er darüber Ärger kriegt, seinen Beruf verliert, seinen Wohlstand verliert oder, wie es zurzeit weltweit geschieht, mehr als in der ganzen Geschichte der Christenheit, sein eigenes Leben riskiert. Es ist für uns immer wieder bewegend und beschämend, wenn Menschen an ihrem Glauben und ihrer Überzeugung und ihrer Liebe festhalten, bis hin zur Preisgabe des eigenen Lebens. Könnte ich das? Würde ich das? Wären wir dazu bereit? Jesus selbst ist diesen Weg gegangen. Er ist diesen Weg gegangen und hat sich ans Kreuz schlagen lassen. Er wollte weder die Menschen noch Gott verleugnen. Er ist nicht ausgewichen, denn diese Möglichkeiten hätte er gehabt. Er hätte revozieren können, widerrufen und man hätte ihn ziehen lassen. Aber er wollte weder Gott noch uns noch sich selbst verraten. Und er ging den Weg der Einsamkeit bis ans Kreuz. Und dort erlitt er nun genau die Wirklichkeit, von der wir sprechen. Nicht im Himmel, fernab von allen Sterblichen und allem Leid, sondern mitten in unserer Mitte litt er unseren Tod, unsere Verfolgung, unseren Hass und unsere Feindschaft. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Man mag jetzt schnell dabei sein zu sagen, ja, in Wahrheit hat ihn Gott ja nicht verlassen, er hat ihn ja auferweckt. Aber Gott hat sich verlassen erfahren. So eben auch wie dieser Pfarrer, von dem ich sprach, in Wahrheit ja nicht von Gott aufgegeben war. Ja, dieser Pfarrer hat über seine Schmerzen und sein Leid seinen Glauben verloren. Es mag schon sein, dass sie uns unseren Herrn wegnehmen. Es wird aber keiner Macht der Welt gelingen, uns unserem Herrn wegzunehmen. Denn das, was uns trägt, ist nicht unser Glaube. Das, was uns trägt, ist unser Herr. Und so habe ich Ihnen zur Gliederung auch ein kleines Bild, das Sie bei Gelegenheit sich einmal groß ansehen sollten. Man kann es ja heute im Internet relativ leicht unter dem Stichwort Gnadenstuhl vergegenwärtigen. Eine wunderschöne Darstellung, die im 12. Jahrhundert aufgekommen ist, des sogenannten Gnadenstuhls abgedruckt. Sie finden den gekreuzigten Christus, wie wir ihn kennen, als das Kreuzessymbol, als ein Todessymbol, das Leitsymbol, das Symbol der Verlassenheit. Und während der Gottessohn ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist der Vater wo? Er ist als der auf dem Himmelsthron Sitzende, der da das Kreuz hält, mit seinen Händen den Querbalken des Kreuzes und zwischen den Beinen den Gekreuzigten. Gott ist uns niemals näher als in unserer Klage und Verlassenheit. Wir kennen das zwischen uns Menschen. Wie leicht fällt es uns, Geschenke zu machen, wenn wir Menschen lieben. Wie leicht fällt es uns, etwas Angenehmes zu sagen. Und je mehr wir lieben, desto schwerer fällt es uns, etwas Unangenehmes zu sagen. Vielleicht unseren Kindern oder Enkelkindern, die es noch nicht verstehen, weil sie so klein sind, ein Leid zuzufügen, weil es notwendig ist, dass sie zum Arzt gehen, aber sie können es noch nicht verstehen. Mehr noch als das Schenken ist das Nehmen das, was Gottes Liebe trägt und ausmacht. Der Vater hält den Gekreuzigten, während er schreit. Und während Jesus schreit, warum hast du mich verlassen, schreit er doch zugleich und wendet sich an den, den er nicht mehr sieht und erfährt. Mein Gott. Nach einem anspruchsvollen theoretischen Einstieg stellen wir uns deshalb jetzt die Frage, gibt es eigentlich auf diese Spannung, dieses Dreieck von Gottes Existenz und seiner Allmacht und Liebe im Widerspruch zu unserem Leben und dieser Welt, gibt es denn vom Neuen Testament her eine vernünftige Erklärung? Und wir müssen sagen, nein, es gibt keine vernünftige Erklärung. Und wie sollte auch eine vernünftige Erklärung einen, der unter Schmerzen leidet, einen geliebten Menschen verloren hat, helfen? Denn dann helfen uns ja nicht Erklärungen, sondern Rettungen aus der Not. Im Neuen Testament wird diese Frage nach dem Leiden nicht rational beantwortet. Nicht mit Vernünfteleien und Argumenten, mit denen wir es wegerklären könnten. Es bleibt ein Rätsel für unsere Vernunft. Nicht rational, sehr wohl aber personal. Der Sohn Gottes, der unseren Weg ging und nicht vor Anfechtung, Zweifel und Leiden, ja dem Sterben zurückscheute, aus Liebe. Er ist für die ersten Christen der Garant der Liebe und Treue Gottes. Selbst in unserem Sterben wird er, der für uns gestorben ist, unser Leben sein. Da, wo wir nichts mehr greifen können, sind wir von ihm gehalten. Niemand weiß, was mit dem eigenen Glauben in Zukunft einmal sein wird. Dürfen wir gewiss bleiben in allen Krisen unseres Lebens? Dürfen wir wachen Sinnes alt werden? Dürfen wir, wie es manchen geschenkt ist, friedlich im Kreis der Lieben einschlafen und quasi ohne Schmerz von der einen Welt in die himmlische Wirklichkeit gehen? Wie sehr würden wir uns das alle wünschen? Es mag sein, dass wir das Bewusstsein am Ende gar nicht mehr haben werden. Wir dürfen aber jetzt das Bewusstsein haben, dass er dann bei uns ist. Es mag sein, dass wir fragen, warum hast du mich verlassen? Und wir dürfen heute schon wissen, wir werden die Situation als Verlassenheit erleben und fühlen. In Wahrheit aber werden wir von dem Vater Jesu Christi gehalten, wie es diese wunderschöne Gnadenstuhl-Darstellung zum Ausdruck bringt. Gott ist uns in Christus niemals näher als da, wo wir leiden. Wir müssen nicht leiden, um Gott nahe zu sein. Viel lieber ist es Gott, wenn wir uns freuen. Aber wichtig ist es zu wissen, eine rationale Antwort werden wir auf viele Fragen unseres Lebens erst am jüngsten Tag, wenn wir vor ihm stehen, erhalten. Dann aber werden wir ihn gar nichts mehr fragen, wie immer wieder gesagt wird, ich werde meinem Schöpfer dann noch einige Fragen stellen. Das ist in törichter Weise gesagt, denn wer Gott als den Existenten und Liebenden und Allmächtigen sieht, der verstummt mit seinen Fragen. Nicht, weil wir nicht fragen dürften, weil er selbst uns Antwort sein wird. Ja, dann werden alle Tränen abgewischt. Aber bis dahin müssen wir damit rechnen, dass wir auch hier leiden. Und so hat Jesus, dieser Jesus des Markus-Evangeliums, der selbst bereit war, aus Liebe und Treue an Gott und den Menschen festzuhalten, er hat seinen Jüngerinnen und Jüngern gesagt, wer mir nachfolgen will, der muss es lernen, loszulassen. Seine Vorstellungen, seinen Egoismus, seine eigenen Illusionen zu verleugnen. Nicht etwa, um sein Leben zu verlieren. Nein, um zu erfahren, dass es keine größere Identität, keine größere Geborgenheit gibt als die des Vertrauens. Wer so loslässt, weil er ergriffen ist, der hat es begriffen, der kann ergreifen. Das, was uns im Leben und im Sterben hält, ist das Gehaltensein von Gott. Und das, was uns heute Abend zuversichtlich und heiter machen kann, ist nicht die Illusion eines leichten Lebens, aber die Gewissheit, dass wir in Christus Gottes Existenz, Gottes Allmacht und Gottes Liebe verkörpert mitgeteilt bekommen. Im Gekreuzigten können wir es greifen. Und so bekommt die Passion etwas ganz anderes als finstere und dunkle und traurige Gedanken. Nie hat uns Jesus mehr geliebt als in der Bereitschaft seines Leidens. Und nie hat Gott die Welt und seine Liebe zu ihr mehr gekostet als im Augenblick, als er seinen Sohn zweifeln und leiden sah. Rational kriegen wir unsere Antworten noch nicht. Personal aber haben wir den Gekreuzigten. Wo immer uns das Leben hinführt, er war schon da. Das Ganze würde freilich keinen Sinn machen, wenn Markus mit Markus 15 enden würde. Dann wäre es der Tod eines Gerechten, der tragisch und traurig ist. Die Treue des Vaters erweist sich, dass er nicht nur hält im Leiden, sondern aus dem Leiden erlöst. Und so können wir sagen, dass die Fröhlichkeit unseres Glaubensbekenntnisses nur dann aufgeht, wenn der Gott, der für uns gelitten hat, auch kommt, um uns endgültig vom Leiden zu befreien. Vielen herzlichen Dank.